Er schlenderte die Starowischelna hinunter in Richtung Zentrum zum Rine Gwovni, dem Hauptmarkt. Die Schönheit und Erhabenheit dieses weitläufigen mittelalterlichen Platzes berührte ihn jedes Mal aufs Neue, wenn er in diese Stadt kam. Der riesige, quadratische Platz war mit Palästen umrahmt, nur die Marienkirche brach die strenge Symmetrie. Sie trat mit ihren beiden Türmen aus der Fassadenfront dieser Platzseite gleichsam einen Schritt hervor, stellte sich quer, frech, stolz, alles überragend, die beiden Türme verschieden hoch. Der Grund dafür wurde in alten Legenden erzählt. Matek kannte sie natürlich, aber er hielt diese Legenden für eine geradezu heidnische Anmaßung. Für ihn war völlig klar, dass es nur einen Grund für diesen Bruch von Symmetrie und Harmonie geben konnte. Nicht einmal beim Bau eines Gotteshauses darf es den Menschen gegeben sein, etwas Vollkommenes zu erschaffen. Denn vollkommen ist nur Gott und sein Schöpfungsplan selbst. Aus Menschenhand kann es keine Vollkommenheit geben, die sich mit Gottes Vollkommenheit messen kann, auch nicht im Glauben, ihm durch diesen Anspruch die höchste Ehre zu erweisen. Die Marienkirche, die sich zum Markt querstellte, dadurch den Menschen, die da ihren Geschäften nachgehen, symbolisch auf die Zehen stieg, sich dabei hoch aufrichtete, um nach den Sternen zu greifen, mit dem einen Turm zu kurz, mit dem anderen doch schon näher am Himmel, Ausdruck des menschlichen Strebens, das wächst, an der Vollendung aber scheitert, diese Kirche war für Matek der sinnigste Ausdruck des Verhältnisses der Menschen zu Gott. Ganz anders als Notre Dame. Ein Jahr zuvor hatte Matek einen Auftrag in Paris gehabt. Natürlich hatte er die Kathedrale von Notre Dame sehen wollen, und natürlich war er zunächst beeindruckt, als er vor ihr stand. Aber was? Da hatte er es begriffen. Dieser selbstherrliche, im Grunde aufgeblähte Kleingeist, mit dem darauf vertraut wurde, dass geometrische Regeln umgelegt auf bombastische Größe die göttliche Harmonie des Universums widerspiegeln können, hatte ihn irritiert. Er hatte es als Lästerung empfunden. Und das war wohl der Grund, warum Gott mit kalter Indifferenz zugeschaut hatte, als der häretische Philosoph Abélard mit der Messner-Tochter Heloise auf dem Altar dieser Kathedrale Unzucht beging. Matek hatte zugehört, als eine Reiseführerin in der Kirche vor dem Altar einer Gruppe haltlos kichernder englischer Touristen diese Geschichte erzählte. »Und hier, auf diesem Altar, Ladies and Gentlemen, ist es passiert.« Hier hat der junge Doktorand der Philosophie Pierre Abélard seine große Liebe Heloise, die Tochter des Messners dieser Kathedrale, entjungfert. Immer wieder erzählt, immer wieder besungen. Abélard und Heloise. Dies hier war der Altar ihrer Liebe. Matek fand die Entscheidung des Papstes, diesen Abélard kastrieren zu lassen, völlig richtig und gerecht, ja geradezu milde. Aber selbst diese Strafe, die tatsächlich vollzogen wurde, wie die Führerin erzählte, konnte, so dachte Matek, nicht rückgängig machen, dass dieses eitle Gotteshaus entweiht war und es auch blieb. Das hatte er gespürt. Wie anders die Marienkirche hier in Krakau. Er blickte an ihr hinauf. Jetzt war es 19 Uhr und wie zu jeder vollen Stunde begann der Krakauer Turmbläser das Przerwani Heinau zu spielen. Ein Trompetensignal zur Warnung vor heranrückenden Feinden, das plötzlich abbricht. Zur Erinnerung an jenen Trompeter, der beim Tartarenangriff 1241 von einem Pfeil in die Kehle getroffen wurde, spielte man es nur bis zu jenem Ton, den er als letzten noch hatte blasen können, bevor er fiel.